Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die eigene Krankheit, die große Politik, Alltägliches und Philosophisches. Susan Sontag, Denkerin und Kritikerin, war stets auf der Suche nach neuen Themen, neuen Formen und immer wieder neuen Impulsen. So verschieden das war, womit sie sich beschäftigt hat, so stolz war Susan Sontag darauf, dass auch sie selbst wandelbar war.
The thing I most respect in myself is that I kept on working on myself.
Selbstrespekt also dafür, dass sie stets an sich gearbeitet habe, Susan Sontag. Über sie und ihr Werk gleich ein Gespräch, denn im Literaturhaus München ist ab sofort eine Ausstellung über Sontag zu sehen. Außerdem geht es bei uns um großes Musiktheater aus Skandinavien, um die neue Inszenierung von Florentina Holzinger und um die Filmfestspiele in Cannes. Dort ist gestern der Filmmarkt zu Ende gegangen. All das in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Maja Elmenreicher Mikrofon. Halb sitzend, halb liegend auf einer Fensterbank, hinter ihr die Skyline von New York. So lässig, wie vielleicht nur Susan Sontag lässig sein konnte, ist die US-amerikanische Intellektuelle auf dem Ausstellungsplakat zu sehen. Das Literaturhaus München lädt ab heute ein zu einer Schau über die Frau, die mit einer Berufsbezeichnung nicht zu fassen ist. Theoretikerin und Essayistin, Romanautorin und Kulturkritikerin, Regisseurin und Meisterin der Selbstinszenierung. Susan Sontag. Ihr Todestag hat sich im Dezember zum 20. Mal gejährt. Die Bundeskunsthalle in Bonn erinnert an sie zurzeit mit einer großen Ausstellung und wie gesagt ab heute auch das Literaturhaus München. Und das leitet Tanja Graf und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Graf, Ihre Ausstellung ist überschrieben mit einem Zitat der 16-jährigen Susan Sontag. Everything matters. Könnte man übersetzen mit alles ist wichtig, alles ist von Bedeutung. Ist das vielleicht so etwas wie der Kern von Ihrem Denken? Aus allem lässt sich mehr herauslesen, als die bloße Oberfläche vorgibt. Auch aus ganz Privatem, aus vermeintlich Banalem?
Genau so ist es. Susan Sontag hat sich selbst ja als Kulturbesessene bezeichnet. Und wir haben die Ausstellung versucht, mit verschiedenen Medien und auch mit allem, was Susan Sontag interessiert hat, zu fassen, lesen, sehen, schreiben, handeln, überleben. Susan Sontag war ja jemand, die schon als Kind Weltliteratur, vor allem europäische Weltliteratur, konsumiert hat. Sie hat sich ein Bildungspensum auferlegt und hat es auch fast systematisch auch abgearbeitet. Aber ich sage fast systematisch, weil sie gleichzeitig eben alles wichtig fand und alles gleich wichtig fand. Sie war eine besessene Kinogängerin. Sie hat sich für Theater, für Tanz, natürlich für Fotografie interessiert. Sie war ja eine der ersten Kultintellektuellen, die dafür plädiert hat, dass man den Unterschied zwischen Populärkultur und Hochkultur aufhebt.
Und 20 Jahre nach Susan Sontags Tod fasziniert sie ja offensichtlich immer noch unsere Welt. Also die Ausstellung in Bonn, Ihre Ausstellung jetzt in München. Was macht Ihre Aktualität aus? Oder vielleicht sollte man eher fragen, was macht Ihre Zeitlosigkeit aus?
Für uns war wichtig zu zeigen, dass Susan Sontag jemand ist, die ihr ganzes Leben lang dafür plädiert hat, ein eigenes Urteil zu haben, sich selbst ein Bild zu machen, selbst an die Orte des Geschehens zu reisen und geistig unabhängig zu bleiben. Sie war ja auch jemand, die sich in keine Schublade stecken ließ. Sie wollte nicht als Feministin bezeichnet werden. Sie war in ihrer sexuellen Identität, wollte sie sich nicht festlegen. Gelegt wissen. Sie war Jüdin, aber auch da hat sie eigentlich sich nicht verorten lassen wollen. Und das finden wir so wichtig in unserer Zeit, jemanden vorzustellen, der unabhängig war und unerschrocken war und auch in ihren politischen Äußerungen sich nicht beeinflussen ließ.
Ja, das klingt ja so, als hätte sie ein enormes Selbstbewusstsein gehabt, um sozusagen mit so einer Überzeugung von sich selbst und von ihrem eigenen Urteil den Objekten zu begegnen, über die sie geschrieben und gesprochen hat.
Genau so war es. Sie war schon als Jugendliche unglaublich selbstbewusst. Sie fühlte sich in ihrer Familie intellektuell unterfordert, war brillante Schülerin, die eben sehr früh sehr belesen war. Sie hat als knapp 17-Jährige ihr Lebensbuch als solches entdeckt, nämlich den Zauberberg von Thomas Mann, und hatte den Mut, als junge Studentin Thomas Mann zu besuchen in seinem Haus in Pacific Palisades. Und da ist ja dann auch diese berühmte Geschichte Wallfahrt entstanden. Und wir zeigen in der Ausstellung aber den Urtext, den sie 1949 geschrieben hat, Ed Thomas Manns, wo sie ihr Erlebnis mit dem Autor, den sie als Gott für sich bezeichnet hat, zum ersten Mal begegnet ist.
Ja, ich wollte genau danach gerade fragen. Sie kündigen zum Teil unveröffentlichte Ausstellungsstücke an. Auf was sind Sie besonders stolz? Was ist sozusagen der größte Hingucker in Ihrer Ausstellung?
David Reeve, Ihr Sohn, hat uns ein paar tolle Stücke aus dem Nachlass überlassen. Darunter einen Ledermantel, den man richtig ansieht, dass er viel getragen wurde. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mir den Mantel mitgegeben hat. Ich hatte ihn besucht und habe dann danach gesehen, es ist ein Stück von Hermès und es ist vor allem der Mantel, den sie auf dem berühmten Porträt von Richard Avedon trägt. Und dieses Porträt haben wir auch in der Ausstellung.
Und damit haben Sie nochmal den Beweis von der unglaublichen Coolness der Susan Sontag.
So ist es. Sie war ja eine unglaublich schöne Frau und alle berühmten Fotografen ihrer Zeit haben sie porträtiert. Von Zeitgenossinnen, die wir auch natürlich gesprochen und interviewt haben, wissen wir, dass sie selbst das gar nicht so mochte, porträtiert zu werden. Aber es gibt natürlich ein paar fantastische Bilder von ihr. Und sie war auch eine der ersten, die sozusagen mit ihrem Look auch als Intellektuelle Karriere machte. Roger Strauss, ihr amerikanischer Verleger, hat auf der Erstausgabe ihres ersten Romans The Benefactor das Porträt von Susan Sontag ganzseitig auf die Rückseite des Buchs genommen. Das war natürlich damals revolutionär, das gab es nicht. Und er, Strauss, hat eben schon erkannt, dass natürlich auch ihr Look und ihr Stil etwas ist, womit sie in der Literaturszene wirklich Karriere machen wird.
Ja, und genau so ist es gekommen. Das war Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhauses München. Dort wird an diesem Donnerstagabend die Ausstellung Susan Sontag Everything Matters eröffnet. Bis Ende November wird sie zu sehen sein. Der eine ist bekannt für seine knappe Sprache und für düstere Themen, der andere für seine fließende Musik und für Melodien auch im 21. Jahrhundert. Der eine ist der norwegische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Jon Fosse und der andere der dänische Komponist Bent Sørensen, ebenfalls preisgekrönt. Diese beiden skandinavischen Kulturgranden haben sich zusammengetan für eine neue Oper, Asle und Alida, vor kurzem uraufgeführt in Bergen, gestern zu sehen im König Opernhaus in Kopenhagen. Unser Opernkritiker Jan-Florian Fuchs hat sie dort gesehen. Fangen wir ganz vorne an, Florian, bei der Geschichte, bei der Handlung. Das Libretto hat ja Jon Fosse selbst geschrieben. Wer sind diese beiden, Asle und Alida?
Das ist ein junges Paar. Sie ist schwanger und die beiden wandern durch die Gegend und suchen nach einer Unterkunft. Man merkt sofort, aha, es gibt biblische Bezüge, wie in vielen Stoffen, in vielen Werken von Fosse. Es ist im Grunde eine Passionsgeschichte, denn sie stoßen auf Ablehnung. Es kommt dann im Verlauf des Ganzen kommt eine Prostituierte, die sich an den Asle heranmacht. Es ist viel Spott dabei und es wird sehr dramatisch, denn Asle wird sterben. Wird hingerichtet. Nicht ganz klar ist, ob er wirklich Menschen umgebracht hat. Wenn ja, dann waren das Peiniger, dann waren das Menschen, die eben der Alida damals sehr viel Schlimmes zugefügt haben. Also das ist diese berühmte Thematik und diese berühmte auch Sprache von Fosse, merkt man auch in diesem Libretto konstant, dieses Angedeutete, oft nur diese knapp umrissenen Situationen und das absolut ja biblische, existenzialistische. Und ganz am Ende wird dann Alida zu einem anderen Mann gehen, aber Asle gleichsam aus dem Jenseits spricht nochmal zu ihr und die Geige, die er damals gespielt hat, die er versetzt hat für sie, die ertönt dann in dieser Oper, das nehme ich mal vorweg, dann noch ein letztes Mal.
Maria und Josef, haben wir gleich alle dran gedacht. Wie geht jetzt Regisseurin Sophia Adrian Jupiter an diese Sache, an diese Geschichte heran?
Das Ganze ist eher so ein Oratorium als eine Oper. Wir sehen ein Bühnenbild, das aus einem im Grunde Lattenzaun besteht. Vorne gibt es schwarze Steine und in diesem Setting wird agiert. Ganz, ganz entscheidend ist der Chor. Der Chor ist ein wirklich ganz wichtiger Protagonist in diesem Werk, weswegen er konstant auf der Bühne ist. Der klagt mal, der kommentiert und ist an verschiedenen Ecken dort und Enden des Bühnenbilds zu sehen, so dass dass es wir sozusagen eher mit einer, ja, mit einer Passion wirklich zu tun haben, die aber sehr lebendig und sehr berührend durch die Personenführung wirkt. Und die einzelnen Stationen des Stücks werden angedeutet durch Projektionen, durch Veränderungen des Raums, aber sehr, sehr sanft, sehr zurückhaltend. Das passt eigentlich auch zu den Parametern, wenn man eben den Text nimmt und auch die Musik.
Ja, das Knappe, das Reduzierte der Sprache von Fosse und jetzt also diese, na dann doch vergleichsweise sinnliche Musiksprache von Ben Sörensen. Passt also gut zusammen?
Das passt ganz exzellent zusammen. Peter Ötvös, der unlängst verstorbene ungarische Komponist, er hat in seiner vorletzten vollendeten Oper Sleepless, hat er diesen Stoff auch bereits vertont, kam in Berlin vor 3 Jahren heraus. Da war das allerdings doch sehr, sehr konkret. Da ist auch das Libretto von Ötvös Frau eben gewesen und die ist abgegangen von Fosses sehr karger, aber zugleich ebenso bildmächtiger Sprache. Und hier, finde ich, stimmen die Parameter alle. Es ist musikalisch oft dieses erwähnte von ihm jetzt erwähnte Fließen. Es ist aber auch immer wieder der drohende, mahnende und dann wirklich ganz, ganz hell wirkende Chor. Das ist mal ein kleiner Eindruck jetzt vom Chor. Man merkt so ein bisschen, diese Musik zum Teil stellt die sich auch in Frage. Es zögert ein, es sind Rubati drin, also dieses Zögern in diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik ist in der Musik schon auch zu erleben. Eivind Gulberg-Jensen hat das wunderbar dirigiert und das war wirklich ein großer, auch Publikumserfolg. Der Komponist war natürlich da. Das ist für ihn ein Heimspiel in Dänemark, das ist klar. Aber ich finde, das gehört wirklich zu den ganz starken Novitäten des aktuellen Musiktheatergeschehens. Auch in dieser Klarheit, Ernsthaftigkeit und das Ganze so konzentriert und eben ohne Schnickschnack musikalisch, textlich und dann auch inszenatorisch zu realisieren.
Großes Lob von Jörn Florian Fuchs für Asle und Alida, für Jon Fosse und Ben Sörensen. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs also über die neue Oper, die er in Kopenhagen gesehen hat. Aus unserer heutigen Sicht fast unglaublich, aber es gab tatsächlich mal ein Jahr ohne Sommer. Ein Jahr, in dem es in Teilen Nordamerikas und Europas düster, nass und kalt war und die Ernten ausblieben. 1816 war das, als die Menschen zusammenrückten und sich, um wenigstens ein bisschen in Wallungen zu kommen, Gruselgeschichten erzählt haben. So auch geschehen am Genfer See, wo die spätere Mary Shelley im Kältesommer 1816 auf die Idee für ihren Frankenstein-Roman kam. Und genau dort, bei der Geschichte um den künstlichen Menschen, der seinem Schöpfer zum Verhängnis wird, dort setzt die neue Inszenierung der österreichischen Choreografin Florentina Holzinger an. A Year Without Summer heißt ihre jüngste Produktion, die erste nach der aufsehenerregenden Operninszenierung Sancta. Premiere war gestern Abend an der Volksbühne in Berlin. Elisabeth Nehring berichtet.
Ungewohnt sanft beginnt dieses Jahr ohne Sommer. Langsam fühlt sich die nebelverhangene, vor sich hin dämmernde Bühne. Performerinnen verschiedenen Alters tasten sich aneinander heran, umarmen und berühren sich, tanzen eng umschlungen. Die Atmosphäre ist zärtlich, zugewandt, fürsorglich. Erste Kleidungsstücke werden abgestreift. Die nackten Frauen betrachten ihr Gegenüber wohlwollend. Und dann, wir sind schließlich bei Florentina Holzinger, entsteht aus dem zärtlichen Geschnuppere und mitunter unbeholfenem Rumgefummel eine unübersichtliche Orgie, in der wild und ekstatisch kopuliert wird. Ein Musical hat die Regisseurin angekündigt, in dem sich thematisch alles um den Körper dreht. Seine Vergänglichkeit und die Jahrhunderte währenden Versuche, ihn zu verstehen und zu kategorisieren, vor dem Verfall zu retten und zu optimieren. Dass dabei der weibliche Körper im Mittelpunkt steht, versteht sich angesichts des Ensembles aus 33 Darstellerinnen von selbst. Und damit es auch wirklich jedem klar wird, hat Bühnenbildnerin Nikola Knesewitsch, inspiriert von Gustav Courbets berühmtem Gemälde »Der Ursprung der Welt«, einen riesigen, aufblasbaren Frauentorso mit gespreizten Beinen entworfen, aus dessen Schoß die Performerinnen springen und in dem sie wieder verschwinden können. Den verbleibenden Platz auf der Bühne nutzen sie für furiose Entertainment-Einlagen, in denen viel und sogar meistens ziemlich gut gesungen, aber recht wenig wirklich getanzt wird. Dafür gibt's Pole Dance an schwebenden Infusionsständern, Trampolinspringen und jede Menge Federboas. Einige der schon beim Zuschauen schmerzenden Regieeinfälle kennen wir bereits aus anderen Holzinger-Stücken. Das Aufhängen des menschlichen Körpers an Haken, die durch die Haut getrieben werden zum Beispiel. Hier lässt sich eine Performerin sogar das Gesicht piercen und daran in den Bühnenhimmel ziehen. The Ultimate Facelift ist die so brachiale wie eindrückliche Szene überschrieben. Auch die Live-Übertragungen von Operationen, die auf der Bühne stattfinden, gab es bereits in früheren Produktionen von Florentina Holzinger. In diesem Fall ist es ein Mini-Embryo, der Regisseurin aus einer zugenähten Wunde am Oberschenkel geholt wird, während ihre Mitstreiterinnen in Arztkitteln beruhigend auf sie einreden. Männer kommen in dieser weiblich dominierten Welt unterschiedslos nur als verklemmte Seelen oder sadistische Körperforscher mit Kontrollwahn vor. In einer Szene liegt NS-Kriegsverbrecher Josef Mengele im Wettstreit mit dem rassistischen Naturforscher Georges Cuvier. In einer anderen gruselt sich ein überdrehter Sigmund Freud, unten ohne, aber ausgestattet mit Perücke, Bart und Schuhen, vor der Vagina Dentata, der bezahnten Vagina, und flüchtet sich vor seinen Ängsten ins Koksparadies. A Year Without Summer ist eine irre, überbordende und ja auch feministische Nummernrevue mit dem weiblichen Körper als Zentrum, die sich weder vor brachialem Humor und ekstatischen Entgleisungen noch vor Plattheiten scheut. Das ist ganz sicher unterhaltsam. Doch den Inhalt nicht nur in einzelne Szenen zu gießen, sondern in der Gesamtinszenierung wirklich aufgehen zu lassen, wie es zum Beispiel eine Choreografin wie Constanza Makras in ihren besten Momenten vermag, gelingt Florentina Holzinger nicht. Dennoch werden einige beeindruckende Bilder noch lange im Kopf bleiben. Etwa der Schluss, wenn sich der Schnee langsam und zärtlich über die Apokalypse des Alters senkt. Wie genau die aussieht, soll hier nicht verraten werden. Schließlich lebt das Theater auch von jenen Momenten, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Genau wie das Leben selbst in all seiner Vergänglichkeit.
A Year Without Summer, der neue Abend von Florentina Holzinger. Elisabeth Nehring hat ihn gestern an der Volksbühne in Berlin gesehen. In Cannes bei den Filmfestspielen gibt es eine überirdische und eine unterirdische Welt. Oben scheint die Sonne, ist der rote Teppich ausgerollt, da strömen die Massen ins Kino und sehen die neuesten Filme. Und unten, tatsächlich im Keller, dort werden die Geschäfte gemacht, Rechte verkauft und die nächsten großen Projekte verhandelt. Im Untergeschoss des sogenannten Festivalpalastes in Cannes findet der Filmmarkt statt, einer der größten der Welt. Und von der Bilanz dieses Filmmarktes lassen sich die aktuellen Trends ableiten. Der diesjährige Marché du Film in Cannes ist gestern zu Ende gegangen, deshalb heute der sprichwörtliche Kassensturz mit unserer Filmredakteurin Susanne Burg. Ich habe sie gefragt, und wie sind die Verkäufe gelaufen?
Ja, also es gibt weiterhin Unsicherheit und Zurückhaltung im Markt. Es gibt nur wenige Ankündigungen, dass Verleiher Unsummen für Filme bezahlt haben. Das kann daran liegen, dass viele Filme, die hier mit Spannung erwartet worden waren, die Festivalbesucher eher enttäuscht haben. Kann auch daran liegen, dass sich die Verleiher in der Ära nach Emilia Perez etwas mehr Zeit nehmen, um potenzielle Partner zu prüfen. Netflix hatte im letzten Jahr ja 12 Millionen für diesen mexikanischen Musical-Kartell-Film bezahlt, der dann in der Oscar-Kampagne mit den rassistischen Äußerungen der Hauptdarstellerin so abgestürzt ist. In diesem Jahr ist der teuerste Titel hier, von dem wir wissen, bislang Die My Love über postpartale Depression von der schottischen Filmemacherin Lynn Ramsay. Der ging für 20 Millionen Dollar an die Streaming-Plattform Mubi. Ist eine astronomische Summe, aber Mubi will sich wohl auch als Big Player etablieren und zahlt daher diese Preise. Hatte im letzten Jahr hier schon den Body-Horror The Substance mit Demi Moore gekauft, damit auch einen Oscar-Kandidaten. Also die Oscar-Kandidatur, die ist hier ganz wichtig.
Mhm. Der Startschuss für die sogenannte Oscar-Saison fiel ja eigentlich immer beim Filmfestival in Venedig, und das ist Ende August. Wie ist Cannes denn zu so einem Festival geworden, bei dem es im Mai schon um die Oscars fürs nächste Jahr im März gehen kann?
Das ist wirklich eine relativ neue Entwicklung. Also seit den letzten 5 Jahren so grob, seitdem Parasite von Bong Joon-ho bei den Oscars so abgeräumt hat. Und vor allem in diesem Jahr war das augenfällig. 40% der Oscar-Gewinner bestanden aus Cannes-Filmen, angeführt von Anora, diesem Film über eine Sexarbeiterin in New York. Dann gab es auch den Animationsfilm Flow und eben das schon erwähnte The Substance. Das hat auch damit zu tun, dass die Academy in den letzten Jahren den Anteil ihrer Mitglieder, die außerhalb der USA leben, deutlich erhöht hat. Das macht dann auch den Geschmack internationaler für die Oscars und kompatibler auch mit dem, was hier eben in Cannes läuft.
Also nochmal der Blick auf dieses Jahr. Welche Oscar-Kandidaten könnte es jetzt schon geben?
Also erstmal, man hatte Hoffnung auf die US-amerikanischen Filme von Spike Lee, Wes Anderson, Ari Aster. Die haben bislang alle enttäuscht. Mascha Schilinskis 4-Generationen-Film In die Sonne schauen wird für Deutschland als Oscar-Kandidat eine Chance eingeräumt. Und ich hatte ja schon Mubi erwähnt. Die sind hier so ein bisschen auf Shopping-Tour gegangen. Die haben auch den politischen Thriller The Secret Agent von Kleber Mendonça Filho gekauft, der in Brasilien 1977 spielt, sehr gute Kritiken bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass dem eine Oscar-Karriere in Aussicht stehen könnte, auch weil er sehr zugängliches Arthouse-Kino ist. Und auch das Familiendrama Sentimental Value vom norwegischen Regisseur Joachim Trier mit Stellan Skarsgård ist gerade verkauft worden, hatte gestern Abend 15 Minuten Standing Ovations bei der Premiere. Und diese Standing Ovations werden ja auch ganz genau gemessen, sind auch so eine Art Währung. Also das sind so paar Favoriten. Wenn am Samstag die Palmen vergeben werden, dann wird es natürlich auch noch einen großen Run auf die Filme geben, die noch nicht verkauft wurden.
Filmredakteurin Susanne Burg berichtete aus Cannes vom diesjährigen Filmmarkt. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Die beginnen mit der Operation Pandora.
Der Name ist hier Programm, denn es geht um das Schlimme im Schönen, um illegalen Handel mit Kunstschätzen. Im Zuge der Operation Pandora, die es seit 2016 gibt, sind letztes Jahr 38.000 Kulturgüter in insgesamt 23 Ländern beschlagnahmt worden, wie Europol heute meldet. Kunstwerke, antike Münzen, kirchliche Ikonen, Bilder und archäologische Objekte, die gestohlen und geschmuggelt wurden. Ermittler und Zollfahnder, auch aus Deutschland, werten das als Erfolg im Kampf gegen den internationalen Raub von Kulturgütern. Gefunden wurden unter anderem in Italien über 2000 Jahre alte Objekte aus der römischen und punischen Zeit, die im Netz zum Verkauf angeboten wurden. Die Ermittlungen dauern noch an. Mit weiteren Festnahmen sei zu rechnen, wie Europol heute in Den Haag mitteilte. Albrecht Schöne hat die Germanistik in der Bundesrepublik maßgeblich geprägt. Vor allem seine Gedanken und seine Forschungen zu Goethes Faust waren einflussreich. Darüber hinaus zum Schriftsteller und Physiker Georg Christoph Lichtenberg oder zur Literatur seiner Zeit. 30 Jahre lehrte er als Professor neuere deutsche Literatur in Göttingen. Als 1925 Geborener war ihm dabei vor allem eines wichtig.
Ein sehr guter Hochschullehrer müsste immer mit zwei Stimmen reden, nämlich sagen, das und das ist so und so. Und glaubt mir das bitte ja nicht. So eigentlich, nicht? Darin steckt eigentlich die Expansivkraft von Wissenschaft, dass sie ihre eigenen Überzeugungen permanent in Frage stellt. Das ist natürlich, je mehr solche Lehranstalten verschulen, umso schwieriger, nicht? Schulen bringen in aller Regel bei, was Sache ist und nicht eigentlich, wie man auf solche Sachen kommt. Das heißt, kritisch weiterdenkt.
Dass er genau wegen dieser ideologie-skeptischen Haltung von jungen Studierenden nach seiner Emeritierung angefeindet wurde, gehört wohl zur Ironie der Geschichte. Seine Verdienste um die Germanistik sind jedenfalls unumstritten, wie der Literaturwissenschaftler Kai Siener von der Universität Münster sagt und auf Schönes besondere Fähigkeit verweist.
Schöne habe wie ein Restaurator gearbeitet, der ein Fresko freigelegt habe, das man nun erst wirklich erkennen könne. Das trifft es ziemlich genau.
Gestern ist der Germanist Albrecht Schöne kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Das Künstlerehepaar, Künstlerpaar, Eva und Adele traf man immer nur als Duo, unverkennbar mit kahlrasierten Köpfen, dick aufgetragener Schminke und extravaganten Outfits. Gerade weil sie mit ihrem Auftreten als Personen, als Gesamtkunstwerk so im Vordergrund standen, kam ihre ausgestellte Kunst vielleicht immer etwas zu kurz. Dabei haben Eva und Adele unter anderem im Sprengel-Museum Hannover, im Pariser Museum für moderne Kunst und auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Gestern ist Eva, nachdem sie sich von einer Operation nicht mehr erholt hat, in Berlin gestorben.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. In Washington sind zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in den USA erschossen worden. Das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.